Heute zu Gast Peter Llewellyn Davies, CEO der beiden Biotech-Unternehmen Apeiron und Invios und Präsident des Verbandes Biotech Austria.
Aber das macht ja gerade unsere Branche so spannend, weil auf der einen Seite haben sie ganz vielversprechende junge Technologien, wo sie einen glühenden Wissenschaftler haben, der zeigt, was er alles schon bereitgestellt hat in der präklinischen Forschung. Den müssen sie genauso ernst nehmen wie der glühende Projektentwickler, der in der Phase 1 sagte, schau mal hier, was ich für Ergebnisse habe. Sie müssen die Balance schaffen zwischen frühen Stadien und späten Stadien. Die frühen Stadien sind nicht so teuer wie die späten Stadien, weil einfach Patienten in real life zu behandeln teurer sind, als Experimente im Labor zu machen. So. Und diese Balance, vielversprechende Projekte und spätere Projekte zu haben, ist die Herausforderung. Aber wenn ich einen Tipp gebe, Fokus. Man muss fokussiert bleiben. Es ist immer sehr einfach, ganz, ganz viele Projekte zu haben und ganz so viele Ideen. Aber man kann das nicht alles machen. Man muss sich fokussieren auf 2, 3 maximal Projekte gleichzeitig.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Healthcare Changers Podcasts. Mein Name ist René Neubach.
Und mein Name ist Dominik Flehner.
Ja, und heute zu Gast hatten wir Peter Llewellyn Davies, mit dem wir ein sehr spannendes Gespräch geführt haben, in einem Bereich, wo wir bis jetzt, glaube ich, Dominik, noch keinen Gast hatten.
Richtig, wir haben auch in unseren Vorbereitungen festgestellt, dass wir die Biotech-Szene ganz spezifisch noch zu wenig beleuchtet haben aus unserer Sicht im Podcast. Und daher haben wir uns natürlich auch gleich zu Beginn dem Thema Biotech und Pharma, was sind die Unterschiede und was sind die Schnittmengen, gewidmet.
Ja, und natürlich auch sehr interessant, wie sieht Biotech am Standort Österreich aus? Wie sind die Voraussetzungen, wie sind die Bedingungen, mit denen sich Unternehmen wie Apeiron und Invios auseinandersetzen müssen?
Genau, und es war natürlich besonders spannend, in dem Gespräch auch diese Mehrfachrollen von Peter Llewellyn Davies zu hören, der ja nicht nur CEO von Biotech-Unternehmen ist, sondern auch noch Präsident des Verbands Biotech Austria, also hier sozusagen eine Interessensvertretungsrolle übernimmt und damit natürlich einen breiten Blick auf die Branche hat.
Genau, und dann haben wir natürlich auch wieder weiter hineingezoomt und Peter hat uns dann Praxisbeispiele gezeigt aus den beiden Unternehmen, eben Apeiron und Invios.
Genau, weil die beiden Unternehmen ja in unterschiedlichen Stadien sind. Das eine Unternehmen hat ein fertiges Produkt, das schon auslizenziert, das andere Unternehmen ist noch in der klinischen Entwicklungsphase, so durchaus eine spannende Frage. Und bei den Themen ging es natürlich auch um das liebe alte Geld und daher war ein großer Block unseres Gesprächs auch das Thema Finanzierung eines Biotech-Unternehmens. Wie funktioniert ein Exit? Wie kann das funktionieren? Wie kann das ablaufen? Welche Szenarien gibt es hier? Also ein breiter Blick auf die Biotech-Szene. Aus meiner Sicht, wie könnte es anders sein? Ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch gefällt es auch. Und damit heißt es ab in die neue Episode mit Peter Llewellyn Davies. Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, hallo.
Ja, wir haben heute einen profunden Kenner der österreichischen Biotech-Szene bei uns im Podcast zu Gast. Und ich darf Sie an der Stelle bitten, stellen Sie sich mal ganz kurz vor, weil ja Ihr Erfahrungsschatz sich nicht nur auf Österreich erstreckt, sondern schon viele Länder gestreift hat. Und insofern ist es durchaus spannend zu hören, was die Stationen Ihrer bisherigen Laufbahn gewesen sind.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Peter Llewellyn Davies. Wie man vom Namen schon hört, bin ich nicht gebürtiger Österreicher, obwohl mein Deutsch eher Deutsch ist, auch nicht gebürtiger Deutsche, sondern Brite. Und meine Herkunft hat auch ein bisschen mein Berufsleben geprägt, indem ich in verschiedenen Ländern tätig war. Nicht nur in der Biotech-Szene, aber in den letzten 20 Jahren bin ich doch der Biotech sehr, sehr nahe gekommen.
Ja, was war so der Weg? Sie haben ja unterschiedliche Stationen durchlaufen, aber was hat dann final bei Ihnen das Feuer für die Biotech-Szene entfacht? Warum war dann Ihre Entscheidung, da will ich jetzt dann mehr machen?
Ja, das ist ganz interessant. Ich kannte die Biotech-Szene für lange Jahre gar nicht. Sie war aber nicht so präsent oder evident. Ich fing eigentlich als Banker an, meine Karriere. Ich wollte ursprünglich Hubschrauberpilot werden. Aber vom Banking kommt man dann in die Finanzbranche. Von der Finanzbranche kommt man dann meistens in Unternehmen zum CFO. Und so war ich auch lange Jahre CFO oder Finanzleiter oder Ähnliches in diversen Branchen, unter anderem auch die Chemie. Und per Zufall kam ich dann zur Biotechnologie. Und das war im Jahre 2005, wo ich dann eine Beratungstätigkeit aufgenommen habe für eine junge deutsche Firma, die Vilex AG, die dann einen Börsengang plante. Und durch meine Börsenerfahrung hat man mich gefragt, dort CFO zu werden. Und das sprach mich sofort an. Warum? Nummer eins, man tut was für das Unternehmen. Aber Nummer zwei, man tut auch was für die Gesundheit von anderen Menschen. Und es ist doch eine tolle Sache, wenn man weiß, das Krebsmedikament, an dem man arbeitet, vielleicht auch vielen, vielen Menschen später mal helfen könnte.
Jetzt haben Sie in Ihrer heutigen Funktion drei Hüte auf, wenn ich es jetzt mal sehr vereinfacht darstellen darf. Sie sind einerseits im Verbandswesen tätig als Präsident von Biotech Austria, aber andererseits auch Geschäftsführer von Apeiron und Invios. Können Sie ganz kurz die beiden Unternehmen vielleicht vorstellen? Auf den Verein gehen wir nochmal ein, aber auch da nochmal die Unternehmen, dass man versteht, was machen die beiden Unternehmen, in welchem Stadium befinden sich die beiden noch?
Sehr, sehr gerne. Also 2017 kam ich nach Österreich zu Apeiron Biologics. Und Apeiron Biologics hat in ihrem 20-jährigen Bestehen einiges erreicht. Aber ein wesentlicher Meilenstein war das, was viele Biotech-Unternehmen sich wünschen, ein Produkt zu entwickeln, das dann später zugelassen wird zur Behandlung von Menschen. Und in diesem Fall zur Behandlung von Kindern. Ein Produkt, das eine seltene Krebskrankheit, pädiatrische Neuroblastom behandelt. Das hat die Apeiron erreicht. In 2017 wurde dieses Produkt entsprechend zugelassen und wird auch vermarktet weltweit, im Wesentlichen aber in Europa, um Kinder zu behandeln. Sie hat aber auch weitere Produkte entwickelt und so entstand als Ausgründung der Apeiron Biologics die Invios. Die Invios ist abgekürzt Immunonkologie und Immune Technology. Das heißt also, was wir hier machen, wir haben die Produkte der Apeiron übernommen und diese Produkte im frühen Stadium der Entwicklung entwickeln wir weiter und bringen sie zu den Patienten und testen sie so, dass sie später auch mal vielleicht Projekte sein könnten. Ganz konkret, personalisierte Medizin. Wir nehmen die Immunzellen von den Patienten und geben sie zurück und können sie damit helfen, den Tumoren oder den Tumoren zu zerstören.
Okay, das heißt aber bei Invios sind Sie sozusagen noch in der klinischen Entwicklungsphase. Dort ist das Produkt noch nicht in der Marktreife. Also wenn jetzt meine Recherchen stimmen, sind es Phase 1-Studien, die aktuell laufen, um dann sozusagen da den Weg einmal dann zu bestreiten. Jetzt haben wir ja auch im Vorgespräch viel darüber gesprochen, naja, Biotech ist nicht Pharma, Pharma ist nicht unbedingt Biotech. Können Sie das vielleicht aus Ihrer Sicht auch nochmal ein bisschen differenzieren, warum auch diese Unterscheidung zwischen jetzt diesen beiden Bereichen doch nochmal wichtig ist, um es genauer zu verstehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Biotechnologie ist für viele noch eine sehr unbekannte Branche. Sie wurde aber bekannter im Zusammenhang mit der BioNTech und im Zusammenhang mit der Impfung, die Covid-19-Impfung. Das ist eine Biotechnologiefirma. Und was sie gemacht hat, sie hat ein Projekt entwickelt, welches im Wesentlichen das eigene menschliche System benutzt, um entsprechend Krankheiten zu verhindern oder zu besiegen. Die Biotechnologie unterscheidet sich zum Beispiel zu Pharma so, man muss sich das so vorstellen, bis ein Produkt zugelassen wird und man sie in der Apotheke kaufen kann, hat sie einen sehr, sehr langen Entwicklungsweg. Es dauert oft 10 bis 15 Jahre. Und angefangen wird mit einer Idee. Die Idee ist meistens in den Universitäten und in den Forschungsinstituten zu finden. In Österreich haben wir das riesige Vorteil, dass wir eine sehr ausgeprägte und sehr erfolgreiche Forschungs- und universitäre Landschaft gibt. Die Forscher haben eine Grundlagenforschungsidee und diese wird dann weiterentwickelt, aber meistens muss dann ein unternehmerisches Umfeld gegründet werden, um das Produkt dann weiterzuentwickeln. Und so übernimmt die biotechnologische Firma das Projekt aus der Grundlagenforschung, entwickelt es weiter, zuerst in der Präklinik, dann in die Klinik und dann später in die spätere Entwicklung und dann zur hoffentlich Marktzulassung. Wir in der Biotechnologie also übernehmen diese Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung bis zur Zulassung. Und dann ab der Zulassung ist es meistens ein Pharmaunternehmen, welches das Produkt weiterentwickelt, vertreibt, herstellen lässt und so weiter.
Gut, weil wir das ja auch eigentlich beim Impfstoff dann gesehen haben. Ne? BioNTech hat den Impfstoff zur Marktreife gebracht, aber dann sozusagen der Vertrieb hat dann in weiterer Folge mit Pfizer in Europa zumindest jetzt einmal stattgefunden, noch international, weil dort natürlich dann die Vertriebskapazitäten da waren, das Marketing-Know-how, das Vertriebs-Know-how, das dann dementsprechend dort in die Bresche gesprungen ist. Wenn wir aber Biotech sozusagen nochmal ein bisschen weiter definieren, gibt es da, sage ich mal, ein bisschen, damit man ein Gefühl kriegt in Österreich für den Markt, weil das ist ja auch etwas, was Sie als Präsident von Biotech Austria dann vertreten diese Relevanz der Branche. Jetzt könnte ich ja simpel sagen, es gibt ja auch eine Interessensvertretung für die Pharma. Wofür brauche ich eine, also jetzt für klassisch so die Pharmik oder dann FOBI für die forschende pharmazeutische Industrie. Warum ist es dann aber nochmal wichtig, einen eigenen Fokus, ich nenne es jetzt einmal so, auch in der Interessensvertretung auf die Biotech-Szene zu haben?
Vielen Dank für die Frage. Das ist die Frage, wird uns oft gestellt und die kann man ganz einfach beantworten. Die Firmen, die bei uns Mitglied sind, haben andere Interessen als die großen pharmazeutischen Unternehmen, die hier meistens Tochtergesellschaften, Vertriebsgesellschaften innehaben. Unsere Unternehmen fangen oft als Startup an, sind junge Unternehmen mit jungen Entrepreneuren, die sich freuen über ein Netzwerk, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man gleiche Erfahrungen mit erfahrenen Managern austauschen kann in Networking, Workshops, in Taskforces und so weiter. Die fortgeschrittenen Unternehmen haben andere Themen. Das sind nicht die gleichen wie die Pharmik, die Unternehmen der Pharmik, sondern das sind Themen wie zum Beispiel, wo erhalte ich Wachstumsfinanzierung? Wie kann ich die besten Fördermittel abschöpfen? Wie strukturiere ich mein Unternehmen am besten und wie suche ich Investoren? Das sind nicht die Interessen der Mitglieder von Pharmik oder der FOPI, sondern das sind die Interessen unserer Mitglieder. Und Kommunikation, HR-Themen, verschiedene strategische Themen, die decken wir in Zusammenarbeit mit unseren Experten und Fördermitgliedern für unsere Mitglieder ab. Das heißt also, nicht nur ein Networking, sondern auch ein Informationskanal, wo man sich gegenseitig austauschen kann.
Wie schaut jetzt da konkret Entschuldige,
Dominik. Jetzt stellt sich nur für mich die Frage der Stakeholder eigentlich jetzt von den Biotech-Unternehmen, ne? Weil ich habe ja noch nicht das fertige Produkt, daher würde ich jetzt mal behaupten, die Stakeholder sind jetzt nicht unbedingt Krankenkassen etc., weil die Erstattungsfrage stellt sich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ist es dann die Politik im Sinne der Rahmenbedingungen? Wo sind auch, sage ich mal, die Anknüpfungspunkte? Wo trommeln Sie sozusagen die Biotech-Themen jetzt als Verband, aber natürlich auch in Ihrer eigenen Funktion als operativer Head von zwei Companies? Wo sind da die Berührungspunkte auch im Sinne des Gesundheitswesens?
Ja, vielleicht sollte man zuerst mal sehen, was ist der Sinn der Biotechnologie oder unserer Unternehmen. Wir füttern die Pipeline oder beziehungsweise die nächsten Produkte der Pharmaindustrie. Wir entwickeln es, testen es, machen es so weit, dass sie Wirksamkeit zeigen oder Proof of Concept. Und dann wird die Pharmaunternehmen übernehmen diese Projekte in vielen Fällen und entwickeln sie weiter. Sie übernehmen auch die Firmen. Das ist ja auch letztes Jahr, vier erfolgreiche österreichische Firmen wurden übernommen von großen Pharmaunternehmen oder mittelgroßen. Und alle haben den Standort Österreich als vorteilhaft gesehen und haben das Geschäft nicht nur hier in Österreich fortgesetzt, sondern auch noch expandiert. So, was sind die Stakeholder? Die Stakeholder sind diejenigen, die am Ende davon profitieren. Das sind nicht nur die Pharmaunternehmen, das ist die Gesundheitsbranche, das ist die Politik, das ist aber auch die Wissenschaft. Und wenn man sagt, wer profitiert davon? Am Ende profitieren alle, aber im Wesentlichen auch die Investoren. Und diese Investoren, die wir hier in Österreich leider zu wenige haben, das sieht man viel mehr ausgeprägt in UK oder USA, diese Investoren sind diejenigen, die wir hier noch viel stärker suchen müssen in Österreich.
Jetzt, wenn wir vor der Ausgründung, ich bleibe noch ein bisschen bei den Challenges, ne, dass man mit den Stakeholdern ja viel zu tun hat. Jetzt sagen Sie, Sie übernehmen aus der Grundlagenforschung, aus dem universitären Bereich, übernehmen Sie ein Produkt, übernehmen eine Produktidee, etc. und entwickeln die dann im Biotech-Setting weiter. Was sind aber aus Ihrer Sicht jetzt dann, die Finanzierung haben wir schon angesprochen, aber die Challenges, vor denen ich jetzt als Biotech-Unternehmen stehe, weil das ja durchaus ganz interessant ist. Auf die Finanzierung kommen wir nochmal separat, weil das haben wir ja auch die Herausforderung, so nach dem Motto, wenn ich dann VCs habe, die jetzt in Gesundheitsideen investieren, dann investieren die halt schneller mal in digitale Gesundheitsanwendungen, aber da ist ja Biotech schon nochmal eine ganz andere Nummer, weil viel langfristiger andere Kapitalinvest vielleicht auch notwendig etc. Aber was sind jetzt abgesehen von dem Cash, das natürlich schon zentral ist, weil ohne Cash dreht sich das Rad halt nicht weiter, aber sozusagen die Herausforderungen, vor denen jetzt auch Sie mit Ihren Unternehmen gestanden sind, so ganz am Anfang in einem Biotech-Umfeld in Österreich?
Ja, das kann man divers beantworten. Für das Finanzierungsthema, das Allgegenwärtige, haben wir ja schon besprochen. Es gibt aber noch viele Einzelthemen, die vom operativen Bereich oder auch zur tagtäglichen Suche nach geeigneten Mitarbeitern ausweichen. Lassen wir das Beispiel. Experten in der Biotechnologie gibt es hier in Österreich. Wir haben immerhin 70.000 Studenten, die im Life Science-Bereich hier lernen. Spezifisch aber gibt es nicht so viele Experten, die zum Beispiel regulatorische Zulassungserfahrung haben für eine Zelltherapie, nur als Beispiel. Aber es werden immer mehr, weil viel mehr Firmen arbeiten darin. Das heißt, man muss ins Ausland gehen. Man geht ins Ausland. Das ist ein riesiger Vorteil von Österreich, dass wir hier wirklich sehr gute Wege geleistet haben, um zu sehen, wie kann man Mitarbeiter gewinnen mit der schnellen Rot-Weiß-Rot-Karte. Aber man kann das viel besser machen, viel schneller machen. Man kann es entbürokratisieren. Das ist eine hohe bürokratische Hürde, immer noch, aber trotzdem. Dann haben wir natürlich noch das Thema, wo suchen wir unsere Expertise extern? Als Beispiel für uns jetzt konkret bei der InVios. InVios entwickelt Krebstherapien zur Behandlung von soliden Tumoren, das heißt also nicht Bluttumor. Und diese Art der Behandlung ist eine sogenannte Zelltherapie, die noch relativ neu ist. Die gibt es erst seit ein paar Jahren. Was heißt das? Wir nehmen die Zellen aus dem Immunsystem des Patienten und stellen sie so ein, dass sie besser gegen den Krebs kämpfen können. Ganz einfach ausgedrückt, wir schalten einen Checkpoint ein oder aus und geben es zurück in die Menschen. Und nach ein paar Wochen kommen sie nochmal zur Behandlung und das Immunsystem ist verbessert. So, jetzt um dann mal das konkrete Problem darzustellen, die regulatorischen Behörden kennen sowas gar nicht. Wie gehen sie damit um? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und da müssen wir im ständigen Dialog sein mit den regulatorischen Behörden, was sehr, sehr lange dauert. Und jetzt, seitdem die Europäische Union auch gewisse regulatorische Vorgaben zentral abwickelt, müssen wir trotzdem über die Lokale gehen und zur Europäischen gehen. Es ist eine Bürokratie, die wir gar nicht brauchen. Und so brauchen wir mehr Leute dafür, es kostet mehr Geld und es ist komplexer. Es geht auch weiter mit den Herausforderungen, wo kriegen wir geeignete Laborflächen her? Für uns als private Firma, wir sind keine regierungsbezahlte Firma, müssen wir Mietverträge abschließen, meistens mit großen Unternehmen oder Vermietern, die sagen, ja, für Labore müssen wir langfristige Mietverträge abschließen. Und die sind meistens zu hohen Kosten und für sehr, sehr lange. Wir sind da nicht flexibel genug. Das heißt, wir müssen dann auch entsprechend ganz, ganz lange Mieten zahlen. Wir wünschen uns auch da eine gewisse Flexibilität. Es gibt noch einige Detailthemen in der operativen Seite, aber ich habe jetzt mal 2, 3 genannt, die für uns jetzt wesentlich sind.
Jetzt ist ja für mich oft die spannende Frage, da hört, sage ich mal, das, was man mitnimmt, dass ja auch Österreich insofern ein spannender Markt ist, eine hohe medizinische Qualität, also auch in der Versorgung der Patienten, was aber dann manchmal eigentlich eine Challenge mit sich bringt, wenn es dann zum Beispiel um die Platzierung von klinischen Studien geht. Weil natürlich, wie gewinne ich einen Patienten, dass er Teilnehmer einer klinischen Studie wird mit einem neuen Präparat, wenn eigentlich die bestehende Versorgung eh relativ gut ist. Also wenn ich dann in andere Länder gehe, wo die Basisversorgung ein bisschen schlechter ist, ist es leichter, weil so nach dem Motto, die Menschen haben dort nicht so viele Möglichkeiten und da ist dann oft sozusagen die klinische Studie die einzige Möglichkeit, um an eine innovative Therapie heranzukommen. Wie würden Sie diesen, wenn wir diesen Aspekt noch einmal kurz herausgreifen, dieses Thema klinischer Standort für klinische Studien für Österreich, weil das ja immer wieder auch in der Politik ganz groß propagiert wird und auch natürlich von der pharmazeutischen Industrie propagiert wird, wie wichtig es ist, Österreich als Standort für klinische Studien.
Absolut. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wer die Prüfärzte sind und in welcher Weise die Prüfärzte mit uns zusammenarbeiten. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir mit diesen Prüfärzten, um es anders auszudrücken, das sind die Ärzte, die entsprechend die Patienten behandeln und die Nähe zu den Patienten haben. Wir haben ja keinen Kontakt zu den Patienten. Die Studien sind meistens verblindet. Wir wissen gar nicht, wer behandelt wird. Wir wissen weder, ob es weiblich oder männlich ist. Wir wissen keine Details. Der Prüfarzt weiß das und behandelt auch den Patienten mit unseren Medikamenten. Daher ist die Kommunikation mit diesen Prüfärzten sehr wichtig. Und vor allem, wir haben mit allen Universitätskliniken, mit allen Kliniken, mit denen wir ja insbesondere in Österreich zusammengearbeitet haben, sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln können. Da ist ein großer Wille, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da ist es schon wichtig, den lokalen Standort zu stärken. Das sehen wir in anderen Ländern anders. In den USA zum Beispiel geht es sehr, sehr viel um Geld. Wie viel Geld kann man damit verdienen? Es ist leider ein Geschäft. Die Universitätskliniken in den USA sind privat finanziert oft. Und dadurch können sie auch nicht so flexibel sein, mit wem sie zusammenarbeiten. Aber wir haben in Österreich sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich würde wirklich wünschen, dass es mehr wird, dass es mehr Patienten gibt. Wir sind natürlich limitiert, weil es nicht so viele Patienten gibt, besonders für seltene Krankheiten.
Ich komme noch einmal kurz, bevor wir auf Ihre Unternehmen nochmal im Detail nochmal eingehen, weil da gibt es ja einige spannende Aspekte, nochmal kurz zur Biotech Austria zurück. Was ist das für Sie als Präsident nochmal wirklich auf der Agenda oder auch aus des Vereins auf der Agenda? Sind die Rahmenbedingungen, die sich hier verbessern müssen? Sind die Finanzierungsfragen? Habe ich noch was vergessen, was Sie jetzt sozusagen in Ihrer Arbeit auch als Verband dann dementsprechend sich als Ziele gesetzt haben für 2024, 2025?
Absolut. Und wir haben ja den Verband gegründet und das ist auch der dritte Standbein, warum wir hier zusammensitzen. Wir haben den Verband gegründet, um unabhängig, als unabhängig von Regierungsbeteiligung, diesen Verband dann auch für uns politisch einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wir haben auch da schon einen guten Erfolg leisten können, zusammen mit anderen Stakeholdern, dass das Life Science Programm der österreichischen Regierung, die ja immerhin 50 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, für die Finanzierung von Studien oder von entsprechenden Forschungstätigkeiten und auch die Forschungsprämie, 14% der Forschungsausgaben werden erstattet steuerlich. Das sind schon wahnsinnig gute Unterstützungen. Was wir aber uns wünschen, ist wirklich etwas darüber hinaus zu gehen. Nicht, dass wir mehr Geld bekommen, sondern dass die Rahmenbedingungen für die Finanzierung von unseren Unternehmen verbessert wird. Das heißt, nicht durch Bankkredite, sondern dass Investoren oder Privatmenschen, die viel Geld haben, es gibt viele vermögende Privatpersonen, einen Anreiz haben, auch in der Biotechnologie zu investieren. Viele machen das. Unsere Unternehmen, Apion und Envios, da möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei vielen Privatstiftungen, vielen Privatpersonen, auch namhafte Personen, die Geld investieren in unsere Firma, auch in anderen in Österreich. Aber wir brauchen zig Millionen. Und diese zig Millionen gibt es hier leider nicht in der Form. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, um große Beträge auch in unsere Branche investiert zu bekommen. Und BioNTech fing an, nicht mit 5 Millionen, nicht mit 10 Millionen, sondern mit 200 Millionen Investitionen von drei Privatpersonen, die das Geld haben, ja, die am Ende dann entsprechend 10 Jahre später einen guten Return bekommen haben.
Eine gute Wette abgeschlossen haben, könnte man auch eigentlich sehr gut sagen, ja, wie das sehr oft bei Startups und Investitionen der Fall ist. Und das bringt mich vielleicht zu einer Frage. Was denken Sie, sind die Gründe, warum hierzulande vielleicht die Investitionen oder warum Investoren nicht so affin sind, um in den Bereich größere Summen zu investieren? Ist es schlicht, weil das Kapital nicht da ist oder gibt es da andere Gründe Ihres Erachtens nach?
Ich glaube, es sind die fehlenden Kenntnisse. Nicht nur über die Branche, sondern auch, sie wissen nicht genau, was getan wird. Und das ist so, man sagt es auch ein bisschen the black box. Wenn Sie von einem Wissenschaftler erklärt bekommen, was konkret die Firma macht, und das erklären die sehr, sehr gut, aber für Laien, was ja auch diese Investoren sind, sie wissen nicht, was passiert denn da eigentlich, was bedeutet das und wie gut und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt erfolgreich wird. Das ist sehr, sehr schwer zu bestehen. Aber ich kann Sie beruhigen, genauso wenn Sie einen Techie haben, ohne es jetzt irgendwann auf die Füße zu treten, denen erzählt, mit welchem Code dann entsprechend die Apps geschrieben werden und welche Sicherheitsvorkehrungen da vorgenommen werden, damit sie nicht hier. Das ist genauso Latein oder sagen wir so eine Fremdsprache wie in der Biotechnologie. Was aber hier in unserer Branche das Problem ist, ist, dass hier es lange Entwicklungswege gibt und man muss einen langen Atem haben, während bei der Software da bereitet man die App vor oder in AI, dann ist entsprechend in relativ kurzer Zeit schon ein Ergebnis vorzuzeigen. Und bei uns kann das wirklich 10 Jahre dauern. Und diesen langen Atem muss man haben und bereit sein, auch über einen solchen Zeitraum investieren zu können.
Haben Sie da eine Zahl, so einen Richtwert? Auch wie viele Produkte es tatsächlich nicht nur in die Marktreife oder in die Zulassung, sondern tatsächlich dann auch eigentlich zu, nehmen wir das substanzielle Ergebnis von BioNTech her. Wie ist da so die Ratio?
Also es gibt so Messbeträge, die auch der Erfahrungswerte von diversen Projekten. Da muss ich mal ganz kurz mal gucken. Ich habe hier so eine Tabelle, die ich immer ganz gerne benutze. Wenn Sie eine Studie beginnen in der Phase 1, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Studie erfolgreich abgeschlossen wird, 17%. Wenn Sie aber schon bereits die Phase 2 erfolgreich abgeschlossen haben, dann sind Sie schon bei 50%. Und wenn Sie schon bei Phase 3 erfolgreich abgeschlossen sind, sind Sie schon bei 80%. Und dazwischen liegen diese Werte. Das heißt aber auch, dass wenn Sie ein Unternehmen bewerten wollen, in der typischen Bankersprache, man bewertet ein Unternehmen, indem man die Einkommensflüsse, die Kosten und die entsprechenden Opportunitätskosten reinrechnet und das mit einem Discount abzinse. Und so kommen Sie dann auf den Wert des Unternehmens. Und wenn Sie sich vorstellen können, es ist zum Beispiel zur Behandlung von Gehirnkrebs, worin wir arbeiten, ist der Markt so groß, dass man im Jahr vielleicht 6 oder 7 Milliarden Euro Umsatz machen kann, ja, mit diesem Produkt. Und was heißt das letztendlich für einen Launch, der vielleicht in 10 Jahren ist, mit 100% Wahrscheinlichkeit des Erfolgs? Dann wird der Wert des Projektes dann entsprechend abdiskontiert, rückwärts gerechnet. Und so entstehen auch die Werte des Unternehmens. Damit sind dann auch diese Erfolgsfaktoren und die Wahrscheinlichkeitsfaktoren alle berücksichtigt. Anders ausgedrückt, wenn man sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt auf den Markt kommt, wenn es in Phase 1 ist, kann ich ihn beantworten, zwischen 15% und 20%.
Gibt es eigentlich auch Modelle?
So.
Ich überlege jetzt gerade, eine Zwischenfrage noch. Gibt es eigentlich auch Modelle, wo Investoren nicht nur in die Unternehmen selbst investieren, sondern vielleicht auch in eigene Studien, eigene Präparate, eigene Moleküle, wo man sagt, okay, das ganze Unternehmen investiere ich jetzt nicht, aber in dieses eine Projekt investiere ich.
Genau. Es ist eine Mode gewesen, bis vor kurzem noch, eine sogenannte Projektgesellschaft zu gründen. So wie es in der Immobilienbranche auch sichtbar ist, man hat eine Projektgesellschaft und dieses Projekt investiert man und entweder es funktioniert oder nicht. So. Das ist aber sehr binär. Und wir waren früher nicht mit dieser Projektgesellschaft groß einverstanden und sind wieder zurückgekommen zu der Pipeline-Gesellschaft, so dass man zum Beispiel entweder eine Plattform hat und diese Plattform hat verschiedene Projekte, die mit der gleichen Basistechnologie arbeitet. Morphose ist ein sehr gutes Beispiel, das jetzt vor kurzem an die Novartis verkauft wurde in Deutschland. Oder man hat eine entsprechende Projektsammlung von diversen Projekten in verschiedenen Stadien, sodass wenn ein Projekt nicht funktioniert, es gibt noch andere weitere Projekte. Das heißt, bei einer Projektgesellschaft mit einem Projekt, es funktioniert, ja, super. Und wenn es nicht funktioniert, Totalabschreibung. Und das ist nicht immer optimal. Es ist so, als ob in der Immobilienbranche kann man es nicht vergleichen, aber es ist so, als ob in der Immobilien die Immobilie dann nicht mehr nutzbar ist. Aber das passiert ja nicht.
Aber an wie vielen Projekten arbeitet dann so ein Biotech-Unternehmen gleichzeitig? Ne? Weil je mehr Projekte ich mache, desto mehr Geld bräuchte ich wiederum. Das Geld haben wir aber eigentlich nicht. Also das ist ja ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Aber wie viele Dinge passieren dann gleichzeitig? Also auch aus Ihrer eigenen Erfahrung bis jetzt.
Aber das macht ja gerade unsere Branche so spannend. Weil auf der einen Seite haben Sie ganz vielversprechende junge Technologien, wo Sie einen glühenden Wissenschaftler haben, der zeigt, was er alles schon bereitgestellt hat in der präklinischen Forschung. Den müssen Sie genauso ernst nehmen wie der glühende Projektentwickler, der in der Phase 1 sagte, schau mal hier, was ich für Ergebnisse habe. Sie müssen die Balance schaffen zwischen frühen Stadien und späten Stadien. Die frühen Stadien sind nicht so teuer wie die späten Stadien, weil einfach Patienten in real life zu behandeln teurer sind, als Experimente im Labor zu machen. So. Und diese Balance, vielversprechende Projekte und spätere Projekte zu haben, ist die Herausforderung. Aber wenn ich einen Tipp gebe, Fokus. Man muss fokussiert bleiben. Es ist immer sehr einfach, ganz, ganz viele Projekte zu haben und ganz so viele Ideen. Aber man kann das nicht alles machen. Man muss sich fokussieren auf 2, 3 maximal Projekte gleichzeitig.
Jetzt haben Sie ja vorher angesprochen, dass es besonders, dass Österreich ein attraktiver Standort ist aufgrund einer guten Medical Community, einer guten Scientific Community. Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, es gibt einen hohen Lebensstandard. Also wenn ich Leute, also Talente attraktiven an mein Unternehmen binden möchte, ist jetzt Wien auch ein Vorteil oder ist Österreich ein Vorteil als Standort. Gleichzeitig ist die Finanzierung so schwierig. Ja, jetzt haben Sie sich bei Apeiron und bei Inbios konkret für Österreich entschieden. Was waren vielleicht nochmal Gründe darüber hinaus und wie adressiert man denn dieses Finanzierungsthema? Weil ich könnte ja sagen, gut, Geld kann ich ja per Banktransfer kann ich das ja überweisen, aber was hindert dann vielleicht auch einen deutschen Investor in Österreich zu investieren oder einen amerikanischen Investor in Österreich zu investieren? Also, welche Rolle spielt, anders formuliert, der Standort bei der Finanzierungsfrage?
Also der Standort spielt insoweit eine Rolle, dass er nicht bekannt ist. Fangen wir damit an, welche Wege gibt es zur Finanzierung? Es gibt den Weg des privaten Investors, das sind meistens Business Angels, Seed-Investoren. Das sind die, die anfangen, bei der Gründung des Unternehmens erstmal ein paar hunderttausend in das Unternehmen reinzustecken, damit es losgehen kann. Und da unterstützt ja auch die Bundesregierung sehr stark. Es gibt die AWS, es gibt die FFG und die WAW in Wien, die unterstützen diese Startups gerade das. So, dann irgendwann kommen wir aus dieser Phase raus und da braucht man mehr Kapital. Wo kriegt man das Kapital? Friends and Family, High Net Worth Individuals, vermögende Privatpersonen, Stiftungen und so weiter. Da kann man das Geld einholen. Aber wenn es dann wirklich groß wird, dass ich sage, ich brauche 5, ich brauche 10 Millionen, dann müssen Sie mit den Venture Capital Firmen reden. Und da gibt es in Österreich nur eine Handvoll. Es werden mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber es muss mehr werden. Und warum sie nicht hier sind, ist, weil die Geldgeber für die Venture Capital Gesellschaften oft Versicherungen sind. Sie sind auch Pensionskassen. Sie sind oft Institute, die auf sehr, sehr viel Geld sitzen. Und während in Österreich das Geld, weiß ich nicht genau, aber festverzinsliche sogar Immobilien investiert wird. Aber es wird nicht in Biotech investiert. In UK, in Frankreich, in USA wird es auch in Biotech investiert. Das ist auch eines der Gründe, dass vermögende Gesellschaften nicht in unsere Branche investiert. So, zweitens sucht man sich auch, um Geld zu lukrieren, gerade im europäischen oder im amerikanischen Ausland, den Börsengang. Und der Börsengang ist ein Weg, wie man Investoren gewinnt, weil man auch schnell handeln kann, man kann Aktien kaufen, man kann schnell Kapitalerhöhungen machen. Und mit allem Respekt über das Erreichte der Wiener Börse, die wirklich eine super Börse ist, aber Biotechnologie ist da nicht groß geschrieben. Und warum ist das einfach? Weil es zu wenig Biotech-Unternehmen gibt, die in der Situation sind, dass sie börsenreif sein können für die Wiener Börse. Es ist ein Riesenaufwand, es kostet sehr viel, sich börsenfähig zu machen. Man muss ein Team aufstellen, man muss die entsprechenden Voraussetzungen. Deswegen wünsche ich mir nicht eine Eintrittsmöglichkeit für die Börse, weil es hilft ja nicht, das ist ja kein regulierter Markt, sondern ich wünsche mir, dass viel mehr Verbundenheit mit anderen Börsen da ist. Zum Beispiel, dass die Wiener Börse an der Euronext teilnimmt oder dass wir Möglichkeiten finden, dass auch in Österreich Kapital generiert wird, um eben die Biotech zu finanzieren. Kurz zusammengefasst, das Unternehmen ist in verschiedenen Phasen des Wachstums. Es hat verschiedene Arten von Geldgeber. Und je weiter fortgeschritten das Unternehmen ist, desto internationaler müssen die Geldgeber sein, gezwungen dadurch, dass es zu wenig in Österreich gibt.
Sie haben ja am Anfang erwähnt, dass natürlich der amerikanische Markt da ganz anders entwickelt ist oder weiterentwickelt ist. Gibt es vergleichbare Märkte in Europa, wo Sie sagen, okay, die sind Österreich aufgrund unterschiedlicher Parameter doch einiges voraus, ja, oder haben mehr Investitionsfreude, lassen Sie mich mal so ausdrücken, als das in Österreich der Fall ist?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist, wenn ich UK, also Europa, noch dazu zählen darf, das ist Belgien, interessanterweise. Sie haben auch Pharmaunternehmen. Das hängt ja auch davon ab. Wir haben die Schweiz. Viele Pharmaunternehmen viele Biotech-Unternehmen werden eben durch Pharmaunternehmen unterstützt. Es ist eine sehr große und gut laufende Branche. Wir haben Frankreich, wir haben Dänemark und wir haben ganz viele Länder, auch Deutschland zähle ich mal diesmal nicht dazu, weil ich weiß, dass die Deutschen die gleichen Probleme haben wie die Österreicher, dass zu wenig Kapital in der Branche gesteckt wird. Es wird besser, aber es ist nicht vergleichbar mit diesen anderen Ländern im Augenblick. Woran liegt das? Erstens die Mentalität, sage ich mal, dass man auch bereit ist, in so eine Branche zu investieren. Zweitens die Möglichkeit auch, nicht nur steuerlich, aber auch finanziell Vorteile zu bekommen, wenn man in Biotech investiert. Aber drittens, dass die Breite und die Höhe der Finanzierungen viel größer ist. Belgien ist so groß wie Österreich, ich glaube ein bisschen kleiner, aber die haben viel mehr Biotech-Unternehmen, die haben viel mehr Mittel und sie haben viel mehr Flexibilität, was das angeht.
Jetzt haben Sie vorher, wie Sie geschildert haben, wer finanziert, da bleiben eigentlich die klassischen Pharmaunternehmen, bleiben ja dann in vielen Fällen nach außen vor. Wann kommt das Pharmaunternehmen? Warten die wirklich alle ab, bis sie das Produkt durch Phase 3 fertig haben und eigentlich das Produkt vermarktungsreif ist? Warten beide Seiten darauf? Also es ist sowohl als Biotech-Unternehmen eigentlich ganz angenehm, wenn die möglichst lang draußen bleiben und erst zum Schluss, weil dann halt höhere Einstiegspreise, nennen wir es mal so. Weil gleichzeitig könnte ich mir ja vorstellen, dass die Pharmaunternehmen jetzt auch, die Big Pharma, sage ich einmal, das sind ja dann vielleicht ein paar Millionen Euro nicht so die große Herausforderung, wenn ich jetzt an die Pipeline denke, dass die sagen, okay, ich sichere mir das möglichst früh, weil sozusagen ich sichere mir den Nachwuchs für die eigene Geschichte. Also wann kommt sozusagen klassisch Pharma in das Spiel hinein, weil die ja dann final die sind, die ja dann auf jeden Fall den Vertrieb in vielen Fällen dann machen?
Vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Es kann, Sie haben es richtig, aber richtigerweise auf den Punkt gebracht, es kann in jeder Phase des Unternehmens oder des Projektes ein Pharmaunternehmen einsteigen. Das ist richtig. Für die Biotech, je später, desto besser. Ja, das heißt, Sie haben mehr Wertschöpfung als Biotech-Unternehmen, wenn Sie ein Produkt oder ein Projekt verkaufen, wenn es schon validiert ist, weil das Risiko niedriger wird und dadurch der Wert höher ist. Deswegen versucht man nicht in einem frühen Stadium das Projekt zu übergeben, sondern in einem recht späten Stadium, wo entweder bei der Zulassung oder bei der schon Phase 3 fähig und so weiter. Das ist ideal. Es gibt aber manche Situationen, wo man sagt, dass wir brauchen so viel Geld, um dieses Projekt erfolgreich herzustellen oder beziehungsweise zu entwickeln, dann nehme ich früh einen Pharmapartner rein und mache einen Deal als Co-Development zum Beispiel. Co-Development heißt, beide arbeiten dran. Das ist eine Firma in Deutschland. Affimed hat zum Beispiel einen 3-Milliarden-Deal mit einem amerikanischen Pharmaunternehmen gemacht, wo sie 40 Millionen investieren und nochmal 40 Millionen in Entwicklung von Projekten investieren. Ja? Das heißt also Win-Win für beide. Man hat den starken finanziellen starken Partner auf der einen Seite, der auch das Netzwerk hat und auch den Cloud hat weltweit, und auf der anderen Seite kann das Unternehmen weiterentwickeln. So, das ist die eine Seite. Dann gibt es die andere Seite, das sind die Pharma-Venture-Firmen. Das ist richtig, das ist gut, dass Sie das sagen. Venture Capital ist nicht nur Geldgeber von Versicherungen und sonstigen vermögenden Privatpersonen, sondern auch die Pharma-Firmen haben entdeckt, wenn sie Geld zur Seite legen und das in Biotech investieren, dann haben sie später einen Partner, mit dem sie dann später einen Deal machen können. Das heißt, das Investment ist Venture Capital und dann kann die Firma sich weiterentwickeln. Und so hat man einen Fuß in der Tür, in die Tür, um dann später den Deal mit diesem Biotech-Unternehmen zu machen. Ohne dass man jetzt die gesamte Entwicklung durch die Zusammenarbeit zwischen Pharma und Biotech vielleicht zu früh dann beeinflussen muss.
Bei Apeiron haben Sie es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so gemacht, dass Sie das Produkt zur Marktreife entwickelt haben und dann auslizenziert haben. Können wir vielleicht auf dieses Modell auch noch einmal eingehen? Weil Sie hätten ja vielleicht auch, so ohne dass man da über Zahlen sprechen müsste, vielleicht Apeiron komplett verkaufen können. Haben Sie nicht gemacht, sondern Sie haben sozusagen, Apeiron ist weiterhin nicht jetzt von einem Pharmaunternehmen gekauft worden, sondern es gibt Lizenzmodelle. Wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Produkt auslizenziert, was passiert mit dem bestehenden Team? Können Sie uns da diese Story vielleicht auch ein bisschen des Übergangs von der Entwicklung hin zu, okay, jetzt kommerzialisieren wir dieses Produkt doch tatsächlich, dass man das ein bisschen besser versteht?
Okay, also der Apeiron hat, wie ich vorhin erwähnt habe, das Projekt, wir nennen es 311, das ist Casiba ist der Markenname, dann entsprechend so entwickelt, dass es dann 2017 zugelassen wurde in der EU und es wird eingesetzt in vielen Ländern unter verschiedenen Voraussetzungen. Natürlich kann Apeiron nicht ein Netzwerk voll Vertriebsmannschaften, voll Herstellung, sie hat die finanziellen Mittel nicht dazu, das alles aufzubauen. Deswegen kann natürlich Apeiron nicht diesen Riesenschritt machen, um entsprechend das Projekt selber zu vermarkten. Und deswegen wurde ein Partner gesucht. Und der Partner ist eingestiegen zu diesem Zeitpunkt vor der Zulassung und hat vereinbart, mit der Apeiron ein Sharing, also eine Teilung der Umsätze. So und so viel kriegt Apeiron und so viel von den Umsätzen bekommt der Verkäufer beziehungsweise der, der es einlizenziert hat. Das ist dieser sogenannte Late-Stage-Pharma-Deal. Mhm. Und das heißt, die Apeiron nimmt dann nur noch Lizenzen ein.
Mhm. Aber warum dann nicht ganz verkauft? Das wäre ja auch eine Option gewesen. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, wenn ein Unternehmen gekommen wäre. Das wäre die zweite Option. Ne? Pharmaunternehmen X sagt, wunderbar, ich will das Produkt haben, etc. Wie würde das dann, also jetzt in dem Fall, gut, Sie haben einen Shared Deal, Sie müssen wahrscheinlich bestimmte Aufgaben auch weiterhin erfüllen. Wie ist es dann im umgekehrten Fall, wenn Pharmaunternehmen kauft, was kauft das Pharmaunternehmen dann eigentlich jetzt so, wenn wirklich die komplette Übernahme ist? Ist es das Produkt, weil eigentlich dann Vertriebsmannschaft und eigentlich Medical Departments hat ja das Pharmaunternehmen alles selber, wird die gesamte Mannschaft übernommen? Gibt es da so einen klassischen Use Case, was passiert, wenn Biotech einen Exit macht?
Ja, das ist sehr gut, auch ein sehr gutes Beispiel. Schauen Sie mal die Unternehmen an, die letztes Jahr verkauft worden sind an Pharmaunternehmen. Diese Unternehmen, nehmen wir mal Allsight als ein Beispiel, das ist eine Etage oder zwei Etagen über uns gesessen sind. Die haben eine Technologie entwickelt, die das Pharmaunternehmen selber nicht hatte, aber gut gebrauchen konnte, um ihr Portfolio entsprechend zu erweitern. Sie haben die Firma gekauft und somit die ganze Mannschaft und das ganze Know-how und die ganze Forschung und Entwicklung haben Sie dann als neue Abteilung, als neues Teil des gesamten Teams übernommen. So, und dann haben Sie gesagt, so, wir müssen investieren. Dann haben Sie in der Seestadt, haben Sie dann was Neues gebaut. Und das ganze Team ist dahin gezogen und noch mehr Leute wurde eingestellt, sodass man noch viel stärker diesen Bereich verbessern kann. Das ist ein Modell, das ist ein Exit, das ist absolut richtig. Ja. Es gibt verschiedene Exit-Modelle. Dieses Exit-Modell von der Apeiron ist eigentlich kein Exit. Weil wenn es ein Exit gewesen wäre, würde sofort das Geld zum Verkauf des Verkaufs an die Aktionäre fließen. So. Aber man muss sich das vorstellen, das Produkt ist gerade erst zugelassen und es gibt noch keine, Sie wissen ja, wie M&A läuft. Mhm. Man schaut sich auf historische Werte an, man schaut sich auf Gewinnverlust, man sieht, wie viel übrig bleibt und diese historischen Werte machen den Preis aus. Das heißt, wenn man ein paar Jahre diesen Umsatz gemacht hat und diese Ergebnisse hat, hat man das entsprechend als validiert, als Basis, als Sockel für die zukünftige Entwicklung. Mhm. Wenn es ganz neu auf den Markt kommt, dann kann das sein, dass es noch nicht ganz so viel Wertschöpfung bringt, als wenn man dann noch ein paar Jahre warten kann.
Und damit bin ich in der Validierung dann weiter unten und damit ist der Exit-Deal nicht ganz das, was man sich vielleicht am Ende des Tages gewünscht hätte.
Genau, wenn man das zu früh macht.
Ja. Ja. Was mich noch einmal ein bisschen jetzt so ganz an den Anfang zurückbringt mit der Frage so nach dem Motto, ich möchte eine Gesundheitsdienstleistung, ich möchte ein Gesundheitsprodukt entwickeln, digital versus Biotech. Ja, jetzt könnte man der Digitalszene, sagt man oft so nach dem Motto, das ist extrem Exit-getrieben, so nach dem Motto, man schaut, dass man es in die Höhe kriegt, möglichst schnell, schnelles Wachstum etc. Das ist aber eigentlich am Ende des Tages auch jetzt in der Biotech-Szene auch der Deal, weil ohne Exit im Normalfall komme ich ja genau bis zu dem Punkt, dass ja, ich überspitze es jetzt ein bisschen, im Normalfall die finanziellen Ressourcen des Biotech-Unternehmens sind zu dem Zeitpunkt aufgebraucht, wo das Produkt Marktreife hat. Na, weil bis dahin hat man die ganzen Investorengelder aufgegeben. Ja. Und dann muss ich es eigentlich drehen, dann brauche ich jemanden, so wie Sie es gerade gesagt haben. Apeiron hätte nicht die Möglichkeit gehabt, in einem europäischen Setting in mehreren Ländern gleichzeitig das zu machen. Das heißt aber auch, sage ich jetzt einmal, für eine Mannschaft in einem Biotech-Unternehmen ist schon der Exit, schon dieses erklärte Ziel, jetzt abgesehen von dem, sage ich einmal, dem hehren Ziel, so ich habe ein Medikament, ich möchte was Gutes für die Menschen tun, das möchte ich jetzt nicht ausklammern, aber das ist schon jetzt auch von der Fokussierung eigentlich das Ziel am Ende des Tages.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir haben genau dieses Thema bei dem letzten Biotech Circle, das heißt, wir von der Biotech Austria machen jedes Jahr so eine Diskussionsrunde mit einem Keynote-Speaker und es ging darum, Science always wins. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warum? Weil wenn Sie ein Wissenschaftler sind und Sie haben diese tolle Idee und Sie sprühen vor Begeisterung und sagen, passen Sie auf, ich habe das und das entwickelt. Und so kriegt man sein erstes Geld durch seine Begeisterung und die Vorstellung, dass es ist, dass es was werden kann. Aber was viele nicht berücksichtigen, leider, wird immer mehr, wird immer besser, was viele nicht berücksichtigen, ist, was ist das kommerzielle Modell? Und was brauche ich, um dahin zu kommen zur Marktreife? Und was brauche ich überhaupt an Investitionen, um eine Herstellung darzustellen, damit es funktioniert? Gib mir das beste Beispiel. Wenn man das Produkt entwickelt, man geht durch die Phasen 1 und 2 und dann merkt man, dass die Herstellung so teuer ist, dass es sich gar nicht rentiert, weiterzuentwickeln. Dann hat man umsonst das Geld ausgegeben. Das heißt, man muss von vornherein, absolut richtig, berechnen oder berücksichtigen, was könnte dieses Projekt an Umsatz bringen? Was ist der Markt? Da fängt man an. In welchem Setting gibt es? First Line, Second Line? Wird es Kombinationstherapie? Ganz viele Möglichkeiten. Wird das Projekt dann entsprechend in Europa? Was gibt es für Konkurrenten? Ist es ein besseres Produkt? Welchen Marktanteil kann man gewinnen? Und aus diesen ganzen Berechnungen muss man natürlich die Kosten abziehen. Welche Kosten? Und dann sieht man, ist es kommerziell überhaupt sinnvoll, dieses Projekt zu entwickeln? Und da weint das Wissenschaftlerherz, weil er sagt, aber das ist doch so tolle Wirksamkeit gezeigt und ich kann so viel damit machen. Aber er sagt, ja, aber aus heutiger Sicht heraus rentiert sich das gar nicht, Geld reinzustecken, weil es nachher gar nicht den Return bringt, den man braucht, um so viel Geld reinzustecken. Und das ist diese kontinuierliche Diskussion, die man mit Wissenschaftlern hat. Was kann man noch aus dieser Wissenschaft oder aus dieser Idee machen? Mhm. Nicht nur ein Projekt, eine Indikation. Und deswegen sind diese gesamten Plattformtechnologien so en vogue gewesen in letzter Zeit, dass man sagt, ja, ich habe nicht nur ein Projekt in einer Indikation, in einer Behandlungsweise, sondern ich kann verschiedene Arten von Medikamenten, von Indikationen, von verschiedenen Darbietungsmöglichkeiten, oral, IV, was weiß ich, aus einer Idee entwickeln. Das ist die Herausforderung.
Können Sie nochmal, da habe ich noch ein bisschen einen Blindspot, dieses Thema Plattformtechnologie, dass man das nochmal versteht. Was meint das am Ende des Tages? Geht es dann um den einen Wirkstoff, den man dann unter Anführungszeichen vielfältiger aussteuern kann, eine Produktionstechnologie? Können Sie das nochmal ganz kurz erläutern, damit man das nochmal besser versteht?
Selbstverständlich. Also im Biohaus-Beispiel haben wir eine Plattformtechnologie entwickelt, das nennt sich EPIC. Und das ist nichts anderes wie eine Behandlung von Immunzellen. Wir benutzen das, das ist ein geschlossenes System. Um es ganz einfach auszudrücken, man tut das Blut des Patienten in der einen Seite und holt das Blut, das bearbeitete Blut aus der anderen Seite. Das ist alles geprüft worden von den Behörden und so weiter. Und da kann man aber verschiedene Arten, um die Zellen zu behandeln, benutzen. Ja? Verschiedene Arten. Wir benutzen das Cbl-B Silencing zum Beispiel und haben siRNA, um das zu silencen, sehr direkt. Man kann aber auch mRNA benutzen, man kann auch CRISPR benutzen. Und ganz verschiedene technologischen Arten. Um das in Normalsprache zu übersetzen, stellen Sie sich mal vor, Sie bauen ein Auto und Sie benutzen die gleiche Chassis für alle Autos. Mhm. Ja? VW-Konzern ist das beste Beispiel. Sie haben Audi, Sie haben Seat, Sie haben VW. Die benutzen für ihr Basismodell alle den gleichen Chassis und alles, was drumherum ist, ist anders. Mhm. Und dann können Sie verschiedene die günstige Variation, eine teure Version. Das ist jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, was eine Plattform ist. Aber das ist so als Beispiel zu verstehen. Es gibt auch einen Antikörper, da gibt es auch ganz viele Beispiele, wie das benutzt werden kann.
Okay, und deswegen, auf dieser Plattform bauen dann sozusagen die Projekte auf und dann gibt es halt mal mehrere Projekte, mal weniger Projekte und das ist das, was am Ende des Tages es dann am Ende des Tages am spannendsten macht. Ich kehre noch einmal zum Thema Diversität des Teams zurück, weil das ist ja, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Jetzt überspitzt formuliert haben wir ja die Herausforderung, wenn ich jetzt die Wissenschaftler, und das tue ich jetzt ganz vielen Wissenschaftlern damit ein bisschen Unrecht, aber dass ja oft der Fokus eben auf Science ist und nicht auf dem kommerziellen Part. Ne? Also jetzt deswegen habe ich dann eben Finanzer, die dann auch natürlich die Unternehmen dann vorantreiben. Aber was ist so auch aus Ihrem Learning heraus dieses Thema Diversität, ja, und welche Profile, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Rot-Weiß-Card, man muss Talente nach Österreich holen. Welche Profile braucht es für ein Biotech-Unternehmen? Ja, und welche kriege ich in Österreich und welche muss ich importieren?
Ja. Es gibt da auch verschiedene Modelle, wie man das macht. Es gibt die Firmen, die Mitarbeiter haben, die diese Profile abdecken. Zum Beispiel haben wir eine sehr gute Patentanwältin, die Unterstützung bei der Patenterstellung und bei der strategischen Unterstützung der weiteren Projekte. So, man kann aber auch sagen, warum nimmt man nicht einen externen Patentanwalt? Gibt es auch. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Aber dann hängt es davon ab, in welcher Phase des Unternehmens man ist und welche Weise man das braucht. Dann regulatorisch. Eine Firma, die in einem frühen Stadium der Entwicklung ihrer Projekte ist, zum Beispiel präklinisch oder entsprechend Discovery, die hat noch keine klinische Studie auf die Beine gestellt, irgendwann vielleicht. Da brauchen Sie keine erfahrenen Mitarbeiter, die regulatorische Voraussetzungen, Umsetzungen entsprechend mit sich bringen. Das muss man dann entsprechend einkaufen, wenn man es braucht, durch verschiedene Beratungsunternehmen, die das dann machen. Aber wenn man den Mitarbeiter hat, der mitarbeitet, hat man auch diese Rolle abgedeckt. Klinische Entwicklung, ja. Wenn man jetzt sagt, ich habe eine klinische Studie am Laufen, dann brauchen Sie Experten, die eine klinische Entwicklung kennen. Die müssen prüfen, dass die Zentren, die auch die Patienten behandeln, auch entsprechend ihre Aufgaben machen und dann auch entsprechend mit den jeweiligen Koordinationsrollen, mit den Prüfärzten spielen und so weiter. Ist ähnlich wie im Finanzbereich, ja. Wenn Sie mehrere Firmen haben und dauernd Akquisitionen machen oder dauernd hier neu strukturieren, da brauchen Sie einen Experten, der steuerlich vielleicht Experte ist. Den haben wir nicht. Aber wir haben einen Allrounder als Finanzleiter, der dann auch entsprechend nicht nur die steuerliche Komponente mit Unterstützung eines Steuerberaters, sondern auch die Finanzierungskomponente mit Unterstützung eines Externen oder auch selber macht. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt also, wir brauchen jetzt mal auf diese Seite verschiedene Experten und je wie die Phase des Unternehmens ist und worauf man sich fokussiert, überlegt man, stelle ich jetzt jemanden ein oder nehme externe Ressourcen. Die externen Ressourcen sind wesentlich teurer natürlich. Sie können viel mehr machen, wenn Sie das eigene Expertisepersonal haben und Sie können auch langfristiger mitarbeiten, als wenn Sie jetzt immer wechselnde Berater haben in externen Firmen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Ja, nein, das beantwortet meine Frage sehr gut. Weil eben so nach jener Phase hole ich mir die Leute an Bord. Ja, jetzt komme ich aber nochmal sozusagen auf den Pitch, wenn man sagt Employer Branding. Warum arbeiten die Leute aber jetzt dann zum Beispiel bei Ihnen? Warum gehen die Leute zu Apeiron? Ist in Bios? Ist es der Trigger, diese Thematik? Das ist innovativ. Ich bin da sozusagen am Puls der Zeit. Oder was sind so die attraktiven Argumente? Ja, oder auch, sozusagen, warum sollte man in der Biotech unbedingt arbeiten?
Ja, also um das Thema nochmal vorher zu ergänzen, das Thema heißt ja auch Insourcing. Ja? Und das ist die Form, macht man Outsourcing oder Insourcing? Und wir neigen eher dazu, Insourcing zu machen, aber man muss die Balance haben zwischen den ausreichenden Mitarbeitern und Berater extern. So, jetzt um Ihre Frage zu beantworten, warum sollte jemand zu uns kommen? Wir sind einfach ein tolles Team. Ja? Es spricht sich herum, wir sind natürlich hier. Wir sind natürlich sehr divers. Wir haben mehr Frauen als Männer, kann ich ruhig sagen. Die Männer sind in Unterzahl. Wir haben eine tolle Stimmung. Wir sind ein junges Unternehmen, die auch so tickt. Ja, wir sind ein Schnellboot und können auch reagieren. Wir haben tolle, das ist die soziale Komponente. Wir haben tolle Events. Wir machen sehr viel zusammen. So wie in Startup-Mentalität. Aber parallel dazu ist man ein interessanter Arbeitgeber. Ja. Man arbeitet gemeinsam an etwas, das plastisch ist. Man ist so nah dran, dass man sieht konkret, was man tut. Das ist bei vielen großen Unternehmen nicht der Fall. Sie sitzen irgendwo und irgendganz woanders passiert irgendwas. Nein, bei uns ist alles sehr plastisch. Wenn Sie wissen, warum sollte man bei uns arbeiten, es gibt ganz viele Gründe, aber ich glaube, dazu haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, um das alles durchzugehen.
Ja, aber es ist ja, glaube ich, der spannende Punkt, dieses Thema an der Entwicklung konkret dran zu sein. Und das ist ja wiederum etwas, was ja in vielen anderen Bereichen dann eben nicht mehr in Österreich stattfindet, ja, weil die Entwicklung in irgendwelchen Ländern stattfindet. Insofern ist ja Biotech dann wiederum ein interessanter Aspekt, dass ich an den Themen halt dran sein kann. Und ich kenne die Diskussionen auch mit Bewerbern von uns, die sagen, naja, ich möchte zum Beispiel in die klinische Entwicklung gehen, ich möchte dort in dem Bereich was tun, was soll ich jetzt machen? Na, gehe ich Big Pharma und schließe mich dort an einer der großen klinischen Projekte an, wo halt natürlich Riesenräder bewegt werden, Riesenräder gedreht werden, riesige klinische Studien gemacht werden. Oder gehe ich halt in ein kleineres Biotech-Unternehmen, wo ich dann vielleicht nicht die Riesenbudgets habe, ein bisschen ein Nachteil vielleicht, aber natürlich näher an der ganzen Entwicklung am Ende des Tages dran bin und damit vielleicht viel vielfältiger die Aufgaben übernehmen muss, aber natürlich auch viel vielfältiger dann auch die Aufgaben sehen kann. Und ich glaube, das ist immer dieser Balanceakt, aber das versuchen wir auch hier im Podcast darzustellen, dann die unterschiedlichen Welten, die es in der Branche gibt und zu sagen, okay, wo je nach persönlicher Präferenz bewege ich mich in die eine oder in die andere, in die eine oder in die andere Richtung. Ich würde ein Thema noch ganz gerne aufgreifen, das ist das Kommunikationsthema. Jetzt aber bezogen wirklich auf Ihre Unternehmen auch. Jetzt haben wir vorher gesagt, gut, Sie argumentieren in Richtung der Stakeholder, in Richtung des Gesundheitswesens etc. Können wir darauf aber vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, wenn man sagt, okay, gut, man arbeitet hier mit den unterschiedlichen Stakeholdern zusammen. Wie funktioniert das als Biotech-Unternehmen und wie schafft man dort auch, Jetzt könnte ich nochmal auch die Budgetkeule schwingen. Ja, auf der einen Seite habe ich Big Pharma mit großen Kommunikationsabteilungen etc. Und auf der anderen Seite ist man vielleicht ein kleineres Biotech-Unternehmen. Aber wie haben Sie so die Kommunikationsarbeit rund um Ihr eigenes Unternehmen aufgebaut? Welche Rolle spielt Kommunikation in Ihrem Unternehmen?
Ja, sie spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil man ständig mit den Stakeholders kommunizieren muss. Und es fängt ja damit an, dass wir, so schlimm es sich auch anhört, aber doch, das ist Teil unseres Lebens, permanent auf der Suche nach Geld sind. Das heißt also, wir haben in unserer Branche Konferenzen. Das sind sogenannte Investorenkonferenzen oder Partneringkonferenzen, die in allen 5 Kontinenten stattfinden, aber im Wesentlichen in Europa und in den USA. Und da trifft man Pharmaunternehmen, da trifft man Investoren und da trifft man Wissenschaftler. Ja, zum Beispiel gibt es die Association of Cancer Research, American Association of Cancer Research. Da gibt es eine Jahrestagung. Da kommen alle Firmen mit neuen Ideen hin und die tauschen sich auch so mit den Experten. Das muss man tun, damit man Aufmerksamkeit gewinnt. Wenn man sagt, ach guck mal, in Österreich gibt es eine ganz neue Idee, ganz neue Technologie, das schauen wir uns mal an. Und dadurch spricht man drüber und dann kommt es zu einem Pharma-Deal. Ja? Oder man geht zu der sogenannten Bio-Europe oder Bio. Das sind Konferenzen, die speziell für die Verpartnerung zwischen Biotechnologieunternehmen und Pharmaunternehmen gedacht sind. Die Pharmaunternehmen haben die gesamten Mannschaften der Experten vor Ort. Und dann kann man an einem Ort in 3-4 Tagen, meistens sind die Meetings von 7 Uhr bis abends 8 Uhr oder so, danach gibt es Networking-Veranstaltungen, so trifft man die Leute. Kommunikation ist extrem wichtig. Genauso mit Investorenkonferenzen, die JP Morgan, die bekannte amerikanische Konferenz, die von der Bank organisiert wird, ist aber nicht nur so, dass es eine Konferenz ist, sondern ein einfaches Networking in San Francisco, wo man die Banker, wo man die Investoren und wo man die Unternehmen alle an einem Platz trifft. Und so kann man effizient in 3-4 Tagen mehr Leute treffen, als wenn man mit seinem Köfferchen von einem Ort zum nächsten reist. Und alle haben das gleiche Ziel. Sie wollen entweder investieren oder sie wollen ihr Unternehmen repräsentieren, in dem investiert wird. Kommunikation ist ganz, ganz oben. Und so bedienen wir uns auch über Kommunikationsberater. Das sind Firmen, die unterstützt einen bei der Suche nach Investoren. Die hilft einem bei der Präsentation der Strategie. Die hilft einem, weil die Strategie muss verständlich sein. Wie heißt es schön? Bringt ja nichts, zu erklären, wie etwas funktioniert. Das passiert sehr oft, wenn Wissenschaftler Unternehmen gründen. Sie können es extrem gut erzählen, wie das funktioniert. Aber letztendlich ist das nicht, was der Investor hören will. Er will, was kann daraus werden? Was ist die Strategie? Und da helfen Kommunikationsberater, diesen Sprung zu machen. Und das machen wir auch in der Biotech Austria, um wieder den Faden zu kriegen. Wir unterstützen Unternehmen. Wie bringt man diese Message rüber an Investoren, an Stakeholder? Was für Stakeholder gibt es? Was sind die Bedürfnisse? Und wie kommuniziert man das am besten? Und das sind, Kommunikation steht ganz, ganz oben in der Notwendigkeit, nicht nur als CEO, sondern auch als CFO oder auch als Kommunikationsleiterin, aber auch vor allem die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sind auch genauso gefordert.
Das klingt ja jetzt sehr, also teilweise informell, aber vor allem sehr stark so wie klassische Startup-Konferenzen, wo es dann in Wirklichkeit Pitches gibt und in der Audience sitzen die Investoren, die dann danach mit einem in Kontakt treten und dann sagen, klingt gut, lass uns weitersprechen. Also so klingt das eigentlich sehr stark. Und das scheint offensichtlich sehr gut zu funktionieren. Das heißt, es fokussiert sich sehr stark auf ein paar Tage im Jahr, auf die man sich vorbereitet, dann dort, sagen wir mal, seinen besten Anzug rausholt. Ja, ich möchte es jetzt so absolut absichtlich formulieren. Dann auf einen Pitch vorbereitet ist, den bringt und dann gehen die Gespräche weiter. Gibt es darüber hinaus noch Kommunikation, die, sagen wir mal, immer wieder mitläuft, das ganze Jahr über, auch über andere Kanäle? Und wie gestaltet sich die?
Ja, selbstverständlich. Man hat ja Kontakt, wie ich sagte, zu den Stakeholders, zu den Aktionären. Man muss natürlich im Rahmen seiner Geldsuche was tun. Man hat aber auch die Kommunikation zu Experten. Und diese Experten, die ich auch vorher erwähnt habe, die sind im Wesentlichen im wissenschaftlichen Bereich tätig. Aber ganz groß ist die Kommunikation auch in die Öffentlichkeitsarbeit, gerade die Biotechnologie. Wir wollen vom Verband her, dass viel mehr Menschen verstehen, was Biotechnologie ist und es auch schaffen, dass schon in den Schulen beziehungsweise schon junge Menschen bereit sind, Unternehmen zu gründen. Diese Unternehmen, wenn sie gegründet werden, sind auch entsprechend von jungen Menschen meistens gegründet. Und das sind auch Menschen, die dann auch begeistert sind. Aber man muss dann auch diesen Unternehmergeist übertragen. Mhm. Das heißt, auch das ist eine sehr, sehr wichtige Kommunikation.
Mhm. Gibt es eigentlich, abschließende Frage vielleicht noch, bevor wir in die Abschlusskurve hineingehen, gibt es sowas wie Trends in der Biotechnologie?
Ja, selbstverständlich. Mal ist die Onkologie stärker, mal ist die Neurologie, mal sind entsprechende andere Ansätze dann berühmt oder beziehungsweise sehr erfolgreich. Während Covid waren die Vakzine zum Beispiel ein ganz großes Thema und da ist die Onkologie ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, es gibt Trends, aber es gibt auch viele neue Ideen, zum Beispiel die Nutzung von AI oder KI in der Biotechnologie, ein ganz großer Trend, an dem wir eigentlich schon seit Jahren arbeiten. Kommt jetzt in den letzten 12, 18 Monaten verstärkt hoch. Aber hier arbeiten wir schon sehr lange. Wir machen computerunterstützte Simulationen von gewissen Studienausgängen. Wir nutzen die Daten des Patienten, um entsprechend zu berechnen, was passieren kann. Das passiert schon sehr, sehr lange. Aber auch hier, das wird noch Einfluss haben auf die zukünftige Zulassungsverhalten der regulatorischen Behörden. Weil anstatt, dass sie jetzt sagen, wir brauchen so und so viele Hunderte von Patienten in der Studie, wenn sie sagen, ich nehme eine kleine Runde und simuliere dann hoch, wie das dann wirklich sein könnte. Ja. Also da auf jeden Fall. Trends auch in Bezug auf, wie behandelt wird. Es war eine Zeit lang, ich war in einem Unternehmen tätig, das hatte sogenannte Antibody-Dependent Technologies und da konnte man entsprechend mit ADCs Patienten behandeln. Das war lange nicht jetzt, ist es in vogue und auch die Zelltherapie ist jetzt wieder out of vogue ein bisschen. Das kommt aber wieder, weil die Next Generation, zu dem uns gehört, wir sind die Zelltherapie 2.0 und die Zelltherapie 2.0 kommt jetzt wieder, ja, weil man sagt, man hat viel mehr neue technische Möglichkeiten. Ja, es gibt diese Trends.
Spannend, ja. Womit wir, glaube ich, in unsere Schlussrunde einbiegen, René, du hast sie schon angekündigt, wir haben gerne die Schlussfrage auf ein Getränk mit aus dem Gesundheitswesen. Mit wem würden Sie oder wären Sie gerne einmal auf ein Getränk gegangen, um die Anliegen der Gesundheitsbranche zu diskutieren?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte nicht viel Zeit darüber nachzudenken, mit wem, aber wenn ich wirklich ganz spontan sein würde, würde ich gerne mit dem Herrn Fleming. Und nicht jeder kennt den Herrn Fleming, vielleicht Ian Fleming, der Gründer von James Bond, obwohl der Erfinder von James Bond sicherlich auch ein interessanter Mensch ist. Aber der Alexander Fleming hat ja per Zufall Penicillin entdeckt. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das passiert ist. Wie hat er es denn weitergemacht? Weil es hat quasi sehr, sehr viele Millionen Menschen das Leben gerettet. Mhm. Und ein einfacher Arzt in Schottland, der damals im Anfang des 20. Jahrhunderts ein bisschen was getestet hat, hat herausgefunden, wie das funktioniert. Faszinierend. Sowas würde mich interessieren.
Na gut, dann.
Und ich mag auch gern Scotch Whisky, das kommt natürlich.
Die kann man für die Gesprächsatmosphäre sicherlich dann noch einmal ein positiver Aspekt.
Locker das Gespräch und man kann zwei Leidenschaften miteinander verbinden. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für den Einblick. Es war ein breiter Streifzug durch das Thema Biotech, sowohl aus Verbandssicht als auch aus Ihrer persönlichen Unternehmenserfahrung. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für dieses Verständnisgeben für diese spezielle Branche, für diesen Brückenbauer zwischen der Grundlagenforschung und dann der kommerziellen Vermarktung von Produkten oder der Pipeline-Füller für die großen Pharmaunternehmen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke.
Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit und alles, alles Gute. Und alle, die Erfolg haben wollen in der Biotechnologie und sich interessieren dafür, melden sich ruhig biotechaustria.org. Wir sind sehr begeistert. Stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir sind für Sie da.
Werden wir gerne verlinken in unseren Shownotes. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Alles Gute.
Alles Gute.
Danke.
Ja, lieber Dominik, ein sehr interessantes Gespräch in einem Bereich, wo wir bis jetzt ja, wie schon zuvor erwähnt, noch keinen Gast bisher hatten. Ja, dieser Blick auf Biotech und welche Rolle Biotech spielt, wie die Ergänzung, die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten mit der Pharmaindustrie da sind, war für mich jetzt sehr viele neue Erkenntnisse dabei, muss man sagen.
Ja, ich habe es spannend gefunden, vor allem auch, wenn man dann über den berühmten schnöden Mammon spricht, also das schöne Geld, dass auch hier einfach die Perspektive eine andere ist. Und das finde ich auch vor allem rückblickend. Wir haben natürlich auch das Unternehmen BioNTech gestreift, sich einmal anzusehen, wenn hier die finanziellen Anreize fehlen, dann gibt es einfach auch keinen unternehmerischen Antrieb, dementsprechend hier durchzustarten und diesen hohen Risikofaktor einer Entwicklung eines biotechnologischen Produktes in Angriff zu nehmen. Also insofern fand ich auch das sehr spannend, sehr ehrlich und sehr offen, hier die Ansichten und insofern auch für mich eine spannende Folge und ich hoffe, liebe Hörerinnen, es hat euch auch genauso gut gefallen.
Und für uns bleibt uns dann eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mal eine Folge von uns angehört habt, wie so viele andere. Unsere Zahlen steigen immer wieder und immer noch. Und das ist ein gutes Zeichen für uns, da weiterzumachen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über positive oder auch über weniger positive Anregungen und Feedback von euch. Wenn es euch allerdings gefällt, dann freuen wir uns am meisten über 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Genau, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Dranbleiben bis zur letzten Minute. Auf bald. Wir haben einige neue spannende Podcast-Produktionen in der Pipeline. Ja, wir werden auch hier die Landesgrenzen Österreichs verlassen, bis in den arabischen Raum gehen. So viel sei schon mal versprochen. Und insofern spannende Episoden, die hier kommen. Und bleibt uns gewogen und bis bald.